Erinnerungen von damals sind unsere Geschichten von heute. Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Erinnerungen. Hallo Dani.
Hi Svenja.
In unserer heutigen Folge werden wir sehr persönlich. Du hast ja in den letzten Folgen schon einiges über deine Familie erzählt. Und auch über ihre Nachbarn, Familie Schmidt.
Ja, das stimmt. Und von Emma Schmidt, das ist die ehemalige Nachbarin meiner Großeltern in Spillendorf gewesen, habe ich von ihrem Enkel sehr ausführliche schriftliche Lebenserinnerungen. Daraus lesen wir euch heute vor.
Mein Lebenslauf. Ich bin geboren am 13. März 1901 als Tochter der Eheleute Alois und Aloysia Herfert, Bauern in Spillendorf, Kreis Freudenthal, im früheren Österreich-Schlesien. Der älteste Bruder Robert war schon 3 Jahre in Leopoldschlag, Oberösterreich, als ich zur Welt kam. Der zweite Bruder war Alois, ging mit 18 Jahren freiwillig zum Militär, diente 3 Jahre in Troppau und ging anschließend in Staatsdienst nach Wien. Der dritte Bruder, Alfred, wurde auch Soldat und musste bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges nach Krakau im früheren Galizien einrücken.
Emma besuchte in Spillendorf die Volksschule und später die Bürgerschule in Freudenthal. Ihr Schulweg in die Stadt betrug eine Dreiviertelstunde und war im Winter durch die hohen Schneeverwehungen sehr beschwerlich. Ihren Unmut hierüber durfte sie jedoch ihren Eltern gegenüber nicht zeigen, sonst hätten sie gesagt, wärst im Dorf zur Schule gegangen. Ihr Vater verstarb und sie kam aus der Schule. Das war 1915.
Am 25. Oktober 1914 war mein ältester Bruder Robert in Galizien gefallen. Alfred damals im Krieg in Frankreich. So war ich nun mit Mutter und einem Mädchen in meinem Alter auf dem Hof allein. Alle Männer bis 42 Jahre waren im Krieg. Auf den meisten Höfen waren nur Frauen und Kinder zur Arbeit. Den Ausbruch dieses Krieges habe ich noch so gut in Erinnerung. Wir hatten schon einige Felder Roggen gemäht, in Garben gebunden und gemandelt, aufgestellt. An diesem Tag waren wir vom Gerstemähen heimgekehrt, kam ein Bote ins Dorf und rief: Allgemeine Mobilisierung! Bis 42 Jahre alt mussten die gedienten Soldaten alle fort. So viel noch zum Ersten Weltkrieg. Das Ende dieses Krieges 1918 brachte für uns Österreich-Schlesier eine bittere Wende. In wenigen Tagen marschierte tschechisches Militär in unsere Heimatstadt Freudenthal ein, besetzten so nach und nach alle Ämter, Bahn, Bezirkshauptmannschaft, heute genannt Landratsamt. In den Schulen mussten die Kinder Tschechisch lernen, kein Deutscher bekam Arbeit im öffentlichen Dienst oder Staatsdienst. Es wurden tschechische Schulen gebaut. Unsere Staatshymne hieß nicht mehr Gott erhalte, Gott beschütze unseren Kaiser, unser Land. Sie hieß Kredomovmoi, Kredomovmoi. Wir mussten uns dreinfinden und zum bösen Spiel gute Miene machen. Die Tschechei bestand dann aus den Ländern Böhmen, Mähren, Schlesien und ein Teil des früheren Galizien. Von der österreichischen Monarchie war eben nur das heutige Österreich übrig geblieben.
1920 heiratete Emma den Bauernsohn Rudolf Schmidt. Sie bekamen 3 Kinder, Rudi, ein Mädchen, welches jedoch bereits mit 6 Wochen verstarb, und Emmy, Andreas Blanks Mutter. Emmy wurde nach dem Tod von Emmas Schwiegermutter geboren. Ihr Schwiegervater kaufte nach deren Tod ein Haus in Freudenthal und heiratete erneut. Er verstarb 1938 und seine zweite Frau zog wieder zurück in ihr eigenes Haus nach Altstadt.
Nun aber kamen Ereignisse, die niemand vorausgesehen hatte. Schon in den 20er Jahren hatten die Tschechen eine Befestigungslinie gebaut, in den Wäldern unterhalb unseres Dorfes schon angefangen, mit in die Erde gebauten Bunkern und betonierten Unterständen für das Militär im Falle eines Krieges. Nun war im damaligen Deutschen Reich Hitler an der Regierung. Er wollte für alle Deutschen zusammen ein Reich machen. So marschierte er am 2. Oktober 1938 im Sudetenland ein und die Tschechen mussten abziehen. Er selbst kam mit einer großen Wagenkolonne über Jägerndorf bei uns durchgefahren nach Freudenthal. Die Tschechen waren noch im ersten Ort hinter Freudenthal. Die Stadt war schon besetzt mit viel deutschem Militär. Den ganzen Morgen kamen deutsche Flieger und landeten neben der Stadt auf den Feldern. Nun gehörten wir zum Deutschen Reich. ruhig zu, bis im März 1939 wieder deutsche Panzer bei uns durchfuhren und den übrigen Teil der Tschechei besetzten. Der Krieg geht los. Deutsches Militär in Polen. Nun entflammte der Zweite Weltkrieg. Im Osten marschierte die deutsche Wehrmacht immer nach Osten. Russland erklärte den Krieg, ebenso im Westen Frankreich und England. Im Süden waren deutsche Soldaten unter Feldherr Rommel in Afrika. Im Norden Norwegen bis in Narvik. So tobte der Krieg bis 1945. Die Front von Russland her näherte sich über Ostpreußen, Oberschlesien immer mehr unserer Heimat.
Emmas Bruder Rudi kam 1942 an die Ostfront. Vor Stalingrad wurde er allerdings mit einem Panzer zurückgeholt und geriet somit nicht in Gefangenschaft. Mit erfrorenen Füßen kam er nach Charkow in ein Lazarett, dann zurück in die Heimat, im Anschluss an die Westfront nach Frankreich, geriet in Gefangenschaft und kam nach Amerika. Von dort aus nach einem Jahr nach England überwiesen, von wo er 1948 entlassen wurde.
Es näherte sich die Front von Oberschlesien her, man meldete die Kämpfe schon von Breslau, 1000 Flüchtlinge und Soldaten führen schon durch unser Dorf. Gefangene Engländer, Franzosen und Russen trieb man aus dem Kohlenrevier Oberschlesien, wo sie arbeiten mussten, westwärts, auch durch unser Dorf. Es gab viel Schnee, sie kamen halb erfroren und wir kochten im Kessel Kartoffelsuppe für abends und für morgens Kaffee, dass sie sich etwas wärmen konnten. In unserer Scheune waren 250 oder mehr über Nacht und die nächsten Tage kamen noch ein paar Mal solche Transporte. Und täglich immer die Flüchtlinge von Oberschlesien. Täglich hörten wir, wie die Front immer näher kam. Und am 5. Mai war Sonntag. Wir gingen am Abend noch in die Maiandacht in die Kirche. Aber alle sagten, was wird wohl die heutige Nacht bringen? Wir hörten schon während der Andacht schwere Detonationen, unsere Wehrmacht sprengte unterhalb unseres Dorfes den Eisenbahntunnel und einige Durchfahrten auf unseren Feldern, sodass die Bahnschienen weit hinaus auf unsere Felder flogen. Alle waren ratlos und still und wir gingen von der Kirche heim in Erwartung der kommenden Dinge. Geschlafen haben wir diese Nacht nicht. Wir hörten nur auf den Straßen den Rückzug der Wehrmacht. Morgens war still. Auf einmal hieß es im Dorf, man solle weiße Fahnen hissen, die Russen kommen. Und tatsächlich, gegen Mittag kamen die Ersten. Wir saßen beim Essen, Brotsuppe und Kartoffeln. Wir fragten, ob sie mitessen wollten, aber dies wollten sie nicht, suchten nur alle Räume aus, ob deutsche Soldaten da sind, dann gingen sie wieder. Und so kamen sie fast täglich, immer wieder andere wollten zu essen, wir mussten Hühner schlachten oder brachten sie eine tote Sau mit und wir mussten kochen. Dann kam wieder ein Transport fremdvölkischer Arbeiter, die hier übernachteten. Die Russen holten alles Vieh aus den Ställen der Bauern, nur eine Kuh durften sie behalten. Das Vieh trieben sie auf eine große Wiese unterhalb der Erbrichterei, dies war der größte Hof unseres Dorfes, und die Frauen holten sie zum Melken, die Männer mussten Futter hinfahren. So ging es einige Wochen, dann kam die Klauenseuche unter das Vieh, einige veränderten. Unsere Pferde hatten die Russen auch schon mit fort. Die anderen magerten ab, ein Teil wurde geschlachtet, dann zogen die Russen ab. Und ein viel schlimmeres Unheil kam auf uns zu. Die Tschechen.
Eines Tages kam der Befehl, dass sich alle männlichen Personen von 10 bis 70 Jahren in der Schule zusammenzufinden hatten. Sie wurden auf das Übelste verprügelt. Emma beschreibt in ihren Aufzeichnungen den genauen, grauenvollen Tathergang. Dieser ist sehr schwerwiegend und auf Rücksicht möchten wir heute nicht weiter darauf eingehen.
Wir waren auf dem Hof allein und hatten nur noch eine Kuh und ein Pferd. Die Russen hatten da beim Transport nach Ostern ein Pferd dagelassen. Es hatte keine Eisen und der Huf war abgelaufen. Es ging krumm. Wir sperrten es in den Auslauf und als der Huf nachgewachsen war, ließen wir es beschlagen. So hatten wir nun wieder zwei Pferde zum Einspannen. Als Vater noch eingesperrt war, während der Heuernte, da kamen immer Männer zum Mähen mit der Sense, sie hatten noch keine Arbeit und waren froh, wenn sie ein Stück Brot und Milch zum Essen bekamen. Eine Flüchtlingsfrau war noch bei uns und half mit. So brachten wir das Heu ein und dann auch die Ernte. Einmal, wir waren beim Heuabladen, kommen zwei tschechische Soldaten auf den Hof, wollen etwas Milch, ich sagte, wir haben nur eine Kuh und haben selbst nicht viel. Da sagte er, sorget euch nicht, Mutterl, Ihr kommt alle fort von hier. Wir sagten, das glaubt ihr doch selbst nicht. Aber er sagte, alle kommt ihr fort von hier. Er war von Südmähren und war zweisprachig und konnte gut Deutsch. Wir glaubten ihm doch nicht.
Den ganzen Sommer über zogen Russen und Polen durch Spillendorf. Sie waren auf dem Weg nach Hause. Emma hatte gerade Brot gebacken, als ein Tscheche mit einem Zettel in der Hand den Raum betrat. Morgen früh, 8 Uhr, vor dem Gasthof Schindler, warme Kleidung und Brot mitnehmen. Das war die Order. Sie sollten zur Zuckerrübenernte in die Tschechei fortgeschickt werden. Der tschechische Soldat hatte dies ihnen bereits in der Heuernte prophezeit. Ihr kommt hier alle weg. Keiner hatte es geglaubt. Emma trug noch 2 von ihren Broten zu den Nachbarn. So wurden sie aus der Heimat vertrieben, wie eine Herde Vieh. Zuerst nach Freudenthal auf das Arbeitsamt. Dort wurden die Arbeitsfähigen ausgemustert und weiter zum Bahnhof getrieben, in Viehwaggons gefercht und in die Ungewissheit geschickt. Am dritten Tag kamen sie in Prag an, von der Bevölkerung beschimpft und mit Steinen beworfen. Am nächsten Tag ging es weiter nach Kralup, weiter bis zum dortigen Arbeitsamt. Ein tschechischer Gutsherr suchte Leute aus der Landwirtschaft und nahm sie und ihre Nachbarn mit. Er suchte Männer, die mit Pferden umgehen konnten, und Frauen, die melken und auf den Feldern arbeiten konnten. Gegen Abend kamen sie auf dem Gutshof an und wurden in ein leeres Gesindehaus verwiesen. Es erfolgte die Arbeitsaufteilung, wenigstens hatten sie ein Dach über dem Kopf.
Es war gerade die Zuckerrübenernte, so gingen wir täglich um 6 Uhr in der Früh vom Hof weg, um 12 Uhr heim zum Mittagessen, das uns eine alte Frau, die mit unseren Nachbarn von daheim mitgekommen war, gekocht hatte. Vom Hof bekamen wir Kartoffeln, wir bekamen nur Lebensmittelkarten, wie die Juden im Dritten Reich. 50 Gramm Fettstoff die Woche, ganz wenig Brot. Aber der Chef ließ uns nicht verhungern. Er ließ uns zusätzlich wieder mal ein Brot beim Bäcker holen und Gemüse war genug auf den Feldern. So kochte uns die alte Frau einen Tag Kartoffelsuppe, einen Tag Erbsensuppe, die Erbsen, die uns auch der Chef brachte. Wir haben dort unsere Arbeit getan, als wenn es unsere eigene wäre. Es hat uns auch niemand ein böses Wort gesagt. Das ganze Gegenteil von den Tschechen zu Hause.
Sie bekamen keinen Lohn. Nach der Währungsänderung war das dann anders. Emma erwähnte, dass während ihrer Zeit auf dem Gut die tschechische Bevölkerung kein böses Wort gegen die Deutschen erhob. Sie mussten ernten und Getreide einholen. Emma wurde krank. Ein Arzt wurde für sie geholt und langsam ging es wieder bergauf. Ihre Nachbarn aus der alten Heimat, Familie Seidel, mussten das Gut wieder verlassen. Sie kamen in die russische Besatzungszone. 3 Wochen später folgte Familie Schmidt.
Mit einem Transport ging es in die Ostzone. Eines freute uns von dem tschechischen Chef. Als wir wieder gepackt hatten für den Transport, mussten wir noch einmal zum Hof kommen und er sagte zu uns, von allen Arbeitern, die er bisher auf seinem Hof hatte, sind die Deutschen die besten gewesen. Er gab uns noch jeder Person 1000 Kronen für die Reise und für jedes ein Brot. Nun ging es nach Deutschland, in die Ostzone, ins Lager Veraberg. Dort wurden wir desinfiziert und nach ein paar Tagen fuhren wir wieder nach Untermaßfeld, von wo wir dann nach Meiningen gefahren wurden. Dort setzten sie uns mit Gepäck auf der Berliner Straße 48 ab und sie fuhren mit den anderen weiter. Die Tür des Hauses war verschlossen, man wollte uns nicht einlassen. So saßen wir auf der Straße auf unserem Gepäck und warteten auf Einlass. Die Bewohner eines schönen Hauses wollten ja niemand, besonders so hergelaufene Flüchtlinge. Nun aber kam noch einmal ein Herr vom Amt und sie mussten uns aufnehmen. Wir bekamen ein leeres Zimmer im Erdgeschoss und ein Dachstübchen. Wir lagen zuerst 3 Wochen auf dem Fußboden, nachts auf unseren Decken. Wir hatten nichts zu essen und für unsere Tschechenkronen bekamen wir nichts zu kaufen. Wir meldeten uns auf dem Arbeitsamt, bekamen Lebensmittelkarten, aber kein Geld. Was nun? Vater musste zum Standort der Russen gehen, dort arbeiten und dort klaute er alle Tage ein paar Brikett. Holz holten wir vom nahen Wald, damit wir etwas zum Heizen hatten. Emmy wurde dann in einer Fabrik beschäftigt. Ich ging zu ein paar Familien zum Wäschewaschen und Putzen, dass ich auch etwas verdienen konnte. Gehungert haben wir dort genug. Es kam der Winter und nichts zu heizen. In der Silvesternacht gingen wir zum Holzstehlen. Wir wohnten fast außerhalb der Stadt, hatten nicht weit zum Wald und nahmen jede von dem Ster ein paar Stück Holz und trugen es heim. Vater hatte einen bösen Fuß, der machte es klein. So haben wir es den ganzen Winter geholt. Eine alte Frau, der wir im Wald begegneten, fragte uns, ob wir Betten hatten. Und wir sagten nein, so gab sie uns ein Bettgestell, dass wenigstens Vater nicht auf dem Boden schlafen musste. Später gab uns die Hausfrau noch eins.
Emma fand Arbeit in einer Gärtnerei außerhalb von Meiningen. Die Gärtnerei gehörte zu einem Hof, bei dem ihre Tochter Emmy ebenfalls arbeitete. Emmas Sohn Rudi befand sich noch immer in Gefangenschaft und schrieb an die Familie, zu Emmas Bruder nach Wien. So fanden sie sich wieder.
Und so haben wir uns beraten und waren entschlossen, wir gehen auch in die Westzone zu unseren Heimatleuten. Emmy probierte es zuerst. Meiningen ist nicht so weit weg von der Zonengrenze. So ging sie zu Fuß die ganze Nacht durch und als es Tag wurde, war sie schon über der Grenze. Damals war die Grenze noch nicht so mit Mauern und Minen verbaut wie heute. Das war im Herbst 1947. Sie fand über der Grenze drüben auch gute Leute, bekam zu essen und sie wiesen sie zum Bahnhof und fuhr dann bis Augsburg und musste dann ins Lager. Vater und ich blieben noch bis Februar in der Ostzone und dann probierte diese heimliche Flucht auch unser Vater. Er fuhr mit dem Zug von Meiningen bis Dankmarshausen, auch an der Zonengrenze. Dort waren unsere Nachbarn Seidel ansässig geworden. Er ging täglich über die Zonengrenze in die Arbeit, in die dortigen Kaliwerke. So nahm er in der Früh im Finsteren den Vater mit, er wurde nicht kontrolliert und fuhr mit dem Zug dann weiter bis Augsburg. Ich wartete, bis sich Vater gemeldet hatte und packte die übrigen Sachen und ging den gleichen Weg. Es war wieder ein schwerer Anfang.
Emmy hatte bei dem Bauern und späteren Bürgermeister Huber eine Stelle als Magd, Vater bei Arnold als Knecht und ich als Magd. Soweit haben wir uns gebracht. Wir waren selbstständige Bauern und sind nach all diesen Strapazien hier als Knecht und Magd in Attenhausen gelandet. Es war 1948. Im gleichen Winter kam auch der Rudi aus Gefangenschaft und bekam in Augsburg, Hochzoll, bei einem Bauern Arbeit. Später ging er dann in eine Kaffeefabrik und heiratete ein Mädchen namens Marie Rieger. Sie stammte aus Wockendorf, ein Nachbarort von daheim. Emmas Bruder Alfred wurde damals mit seiner Familie ebenfalls auf einem tschechischen Hof untergebracht und musste dort arbeiten. Sie kamen mit dem gleichen Transport wie Emma nach Thüringen. Dort verstarb Alfred 1946. Seine Söhne Alois und Erhard befanden sich in jugoslawischer und russischer Gefangenschaft. Ihre ersten Nachrichten kamen, als Emma sich schon in Attenhausen befand. Alois ließ sich ebenfalls in Attenhausen nieder, während sich seine Mutter noch in der Ostzone befand. Nur 3 Wochen lebte er in Attenhausen und verstarb dann an einer Gehirnhautentzündung. Sein Bruder Erhard kam später aus russischer Gefangenschaft und fuhr zuerst zu seiner Mutter in die Ostzone. Dort hielt er sich nicht lange auf. Er floh kurze Zeit später in den Westen, nach Bayern. Emmas Mann Rudolf Schmidt wurde krank und verstarb 1956. Tochter Emmy arbeitete bei Bürgermeister Huber und heiratete 1954 den Bauern Magnus Blank. Am 24. Juli 1964 starb Magnus Blank nach langem schweren Leiden. Das war ein Schlag für alle Hinterbliebenen.
Nun bin ich des Schreibens müde geworden und lieber Michael, habe deinen Wunsch erfüllt, meine Erlebnisse aufzuschreiben und wünsche dir alles Gute für die Zukunft, dass du keinen Krieg erlebst, so wie ich 2 erlebt habe. Deine Oma.
Emma Schmidt, Spillendorf, Haus Nummer 23. Vergesst nicht, woher ihr kommt, erinnert euch und erzählt anderen darüber.
Denn Erinnerungen sind zum Erzählen da.
Bis zur nächsten Folge, Dani und
Svenja.